Hallo, mein Name ist Peter Mohr. Ich begrüße Sie hier zu der Podcast-Reihe Das Abenteuer präsentieren auf dem ersten deutschen Edutainment-Portal Das Abenteuer leben. Hallo, hier ist Peter Mohr mit einer weiteren Ausgabe eines Podcasts Das Abenteuer präsentieren. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das für viele meiner Seminarteilnehmer recht zentral ist, und zwar das Thema Lampenfieber. Wenn man sich Studien anschaut, wird das Lampenfieber, also die Angst vor dem Reden und dem Auftreten vor Publikum, oft als ähnlich hoch eingestuft und ähnlich hoch wahrgenommen wie die Angst vor schwerer Krankheit oder sogar auch die Angst vor politischen Unruhen. Wobei schwere Krankheit, politische Unruhen beides grässliche Dinge sind. Man wundert sich, dass Lampenfieber ähnlich stark wahrgenommen wird, ähnlich schlimm wahrgenommen wird. Deswegen der Podcast heute zu diesem Thema Lampenfieber, wobei dieser Podcast heute das Thema bearbeiten wird: Was ist denn Lampenfieber? Wie kommt Lampenfieber zustande? Der nächste Podcast wird darauf aufbauen und sich damit beschäftigen, wie man mit Lampenfieber umgehen kann. Wir machen es wiederum so, dass wir diesen Podcast in einem Take ohne zu schneiden aufnehmen. Und genauso wie ich den jetzt gerade Ihnen darbiete, so werden Sie den auch hören. Das heißt, ich habe momentan natürlich auch ein ganz kleines bisschen Lampenfieber und kann mich deswegen sehr gut in die Situation auch reinversetzen. Vielleicht ist das ganz gut, um sich mit dem Thema Lampenfieber auseinanderzusetzen. Wenn man Lampenfieber sich anschaut, kann man das mit einem sehr schönen, kompakten Begriff beschreiben. Lampenfieber ist nämlich ein sogenannter psychobiologischer Prozess. Das bedeutet, wir haben einen psychologischen Anteil in dem Gesamtprozess und einen biologischen Anteil in diesem Gesamtprozess. Und beide greifen direkt ineinander rein. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Angenommen, es geht jetzt hier die Tür von meinem Büro auf und es kommt ein hungriger Tiger rein. Dann werde ich diesen Tiger mit hoher Wahrscheinlichkeit als Bedrohung wahrnehmen. Es heißt aber nicht, dass ich auf jeden Fall den Tiger als Bedrohung wahrnehmen werde. Denn angenommen, ich wäre der Dompteur des Tigers und der wäre mir vor 2 Tagen entlaufen und der wäre jetzt endlich wieder da, würde ich den wahrscheinlich nicht als Bedrohung wahrnehmen. Die Grundidee, die ich damit rüberbringen möchte: Wir haben tagtäglich Reize, also zum Beispiel auch, dass ich jetzt vor einem Mikrofon sitze, dass vielleicht gleich draußen ein Lastwagen vorbeifährt, sind alles Reize für mich. Einige davon bekommen für mich den Charakter einer Bedrohung, wie zum Beispiel dieser Tiger, der jetzt hier reinkäme, wenn ich nicht dessen Dompteur wäre. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich, wenn ich also in der Psyche, und hier sind wir schon bei dem psychischen Anteil, wenn ich in der Psyche eine Bedrohung interpretiere, werde ich in der Biologie mit dem Gehirn an meine Nebennierenrinde einen Befehl senden, und in der Nebennierenrinde werden aufgrund dessen sogenannte Stresshormone ausgeschüttet. Stresshormone, die kennen wir, das sind vor allem die 3 Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Diese 3 werden in der Nebennierenrinde ausgeschüttet, gehen in erhöhter Konzentration ins Blut, in den Körper und versetzen den gesamten Körper in einen Zustand, den man da nennt Fight-or-Flight-Zustand. Dieser Fight-or-Flight-Zustand, auch genannt Fight-or-Flight-Syndrom, hat die Eigenschaft, dass er den gesamten Körper in eine Voreinstellung, so könnte man es nennen, bringt, die den Körper darauf trimmt, bestmöglich kämpfen oder auch bestmöglich fliehen zu können. Deswegen wird der Zustand ja auch Fight or Fly, also Kampf- oder Fluchtzustand genannt. Was passiert dann in dieser Situation? Alle Dinge im Körper, die zum Kämpfen oder Fliehen sinnvoll sind, werden nach oben geschraubt. Denn die Natur sagt sich, also Mutter Natur sagt sich, und da hat sie auch im gewissen Sinne recht, wenn ich eine Bedrohung vor mir habe und kann kämpfen, kann gut kämpfen oder kann fliehen, kann gut fliehen, habe ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, um überhaupt zu überleben oder relativ unversehrt zu überleben. Beim Tiger völlig klar, wenn ich mich wehre und mich nicht nur auffressen lasse, also kämpfe, oder wenn ich vor dem Tiger fliehe, habe ich erhöhte Chancen, überhaupt oder relativ gut zu überleben. Und genau diesen Effekt haben wir genau dann, wenn wir die Bedrohung wahrnehmen. Die Stresshormone bringen uns in diesen Fight-or-Flight-Zustand. Und alles im Körper, was zum Kämpfen oder Fliehen sinnvoll ist, wird nach oben geschraubt. Das ist zum Beispiel die Blutgerinnungsfähigkeit. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Kämpfen oder Fliehen mich verletze, ist relativ hoch. Ich darf nicht einfach durch irgendwelche Wunden ausbluten. Die Wunden, das Bluten muss schnell gestillt werden. Die Wunden müssen relativ schnell schließen. Und deswegen ist die Blutgerinnungsfähigkeit nach oben geschraubt. Parallel wird nach oben geschraubt die Schmerztoleranz. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Kämpfen oder Fliehen Schmerzen erleide, ist relativ hoch. Ich darf aber nicht von irgendwelchen kleineren, mittelmäßigen Schmerzen extrem abgelenkt werden vom weiteren Kämpfen, vom weiteren Fliehen. Und deswegen ist diese Schmerztoleranz, also anders ausgedrückt die Schmerzunempfindlichkeit, deutlich nach oben geschoben. Ein dritter Punkt, der verändert ist, der Blutzuckerspiegel wird nach oben geschraubt. Und zwar mit dem Hintergrund, mit dem Hintergedanken, wenn ich kämpfe oder fliehe, brauche ich sehr viel Energie an den Muskeln. Damit die Muskeln die Energie haben, ist es sinnvoll, dass der Körper momentan mal übermäßig viel Blutzucker im Blut hat, um das schnell dann in Energie, also in Kampf oder Flucht, diese Energie in Kampf oder Flucht umsetzen zu können. Es ist was weiteres nach oben geschraubt. Und zwar der Blutdruck und die Herzfrequenz. Denn beide sorgen auch dafür, dass der Blutzucker wirklich bei den Muskeln in erhöhter Geschwindigkeit, in erhöhter Konzentration ankommen kann. Noch ein Punkt ist nach oben geschraubt. Es ist nach oben geschraubt die Anspannung der Muskulatur, und zwar die Grundanspannung, die Leerlaufspannung, der Grundtonus der Muskulatur. Grundidee hierbei, wenn ich tatsächlich beim Kämpfen oder Fliehen in diesem Fight-or-Fly-Zustand die Muskeln ja auch sehr stark anspannen muss, kann ich dies schneller und leichter und besser, wenn die schon mal ein bisschen vorangespannt sind und der Weg zur Endanspannung von der Grundanspannung aus gesehen nicht mehr so weit ist. Deswegen haben wir diese erhöhte Grundanspannung der Muskulatur. Da, wo der Körper mehrere Dinge nach oben schraubt, muss parallel irgendwo auch was eingespart werden, damit der Körper nicht kollabiert. In der Biologie gibt es da auch einen Begriff dafür, die sogenannte Homöostase. Der Körper spart vier Dinge ein, die in so einer Bedrohungssituation reiner Luxus wären. Er schraubt zum Beispiel den Hungertrieb nach unten. Denn um es mal flapsig auszudrücken, wenn der hungrige Tiger vor mir steht, ist mein eigener Hunger momentan erstmal kein Thema mehr. Zweitens wird die Verdauung nach unten geschraubt. Denn auch eine gute, reichliche Verdauung wäre momentan reiner Luxus, wenn ich in einer bedrohlichen Situation bin. Ebenfalls nach unten geschraubt wird die sexuelle Erregbarkeit. Auch das ist in so einer Bedrohungssituation reiner Luxus. Auch nach unten geschraubt, so hat sich die Natur überlegt, ist die komplexe, komplizierte, elaborierte Denkfähigkeit. Denn die Natur sagt sich, in Kampf- oder Fluchtsituationen muss ich nicht kompliziert, feinsinnig, tiefgliedrig denken können. Ich muss einfach kämpfen und fliehen können. Und deswegen ist die komplexe Denkfähigkeit auch etwas auf Eis gelegt. Sie werden sich sagen, Sie werden sich fragen, was hat das bisher mit dem Thema Lampenfieber zu tun? Denn wir haben ja bisher nur von einer bedrohlichen Situation gesprochen, von einem hungrigen Tiger, der vor mir steht, von einem Fight-or-Flight-Zustand, Was hat das mit Lampenfieber zu tun? Beim Lampenfieber läuft der gleiche Prozess, den wir jetzt schon kennen, in grün ab. Das heißt, das Gleiche, was wir schon kennen, der einzige Unterschied, die Ausgangssituation ist eine andere. Wir haben keinen hungrigen Tiger vor uns, wir haben die Meute der Zuhörer vor uns sitzen. Wir stehen vor dem Publikum und genau das produziert das, was wir schon kennen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nehmen wir nun dieses Vortragen müssen, dieses Präsentieren müssen, als Bedrohung, als Gefahr wahr. Denn tatsächlich, ich könnte mich um Kopf und Kragen reden. Ich könnte einen schlechten Eindruck hinterlassen. Ich könnte einen Blackout bekommen. Ich könnte einen Kunden nicht gewinnen, der gerade mein Zuhörer ist. Ich könnte einen Kunden verlieren, der gerade mein Zuhörer ist. Vielleicht ist mein Chef dabei. Mein Eindruck, den ich hinterlassen könnte, ist vielleicht auch nicht optimal. An sich hat eine Präsentationssituation prinzipiell immer auch ein kleines bisschen Bedrohung im Hintergrund schweben. Das ist tatsächlich immer so. Und wenn wir dies als Bedrohung wahrnehmen, läuft genau der Prozess ab, den wir schon kennen. Das Gehirn gibt an die Nebennierenrinde den Befehl, Stresshormone auszuschütten. Diese Stresshormone werden ausgeschüttet und wir rutschen über dieses Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol direkt wiederum in diesen Fight-or-Flight-Zustand und haben genau die Symptome, die wir schon kennen, wenn auch der Tiger vor uns steht. Wir haben also zum Beispiel eine erhöhte Konzentration vom Blutzucker im Blut. Ich behaupte, damit können wir sehr gut leben. Wir haben eine erhöhte Blutgerinnungsfähigkeit. Auch hier behaupte ich, damit können wir recht gut leben in dieser Rede- und Vortragssituation. Wir haben ebenfalls eine erhöhte Schmerztoleranz. Ich behaupte, auch damit können wir leben. Das schadet nie was. Das ist was, was uns kein Problem macht beim Vortragen, beim Präsentieren. Da, wo es für uns schon schwieriger werden könnte, ist zum Beispiel die erhöhte Herzfrequenz und der erhöhte Puls. Denn wenn wir vor einer Gruppe stehen, spüren wir manchmal dadurch regelrecht das Herz im Halse schlagen. Wir haben das Gefühl, uns wird heiß, uns wird auch real heiß. Wir haben das Gefühl, wir werden schwitzig. Wir haben das Gefühl, wir werden rot. Wir werden auch oft real rot. Frauen haben das, was man manchmal nennt, hektische Flecken, vor allem im Hals- oder Dekolleté-Bereich. Das hat damit zu tun, dass die Frequenz des Herzschlages und der Blutdruck nach oben geschraubt ist. Was uns allerdings noch mehr Probleme macht, ist die erhöhte Grundanspannung der Muskulatur. Sie werden jetzt sagen, das können Sie sich gar nicht vorstellen, dass die Anspannung der Muskulatur uns Probleme macht beim Thema Lampenfieber. Aber das macht einen Großteil der Hauptprobleme des Lampenfiebers aus. Das Zittern, das wir typischerweise haben beim Lampenfieber, ist nichts anderes als eine erhöhte Grundanspannung der Muskulatur. Die Muskulatur will ja über Kampf oder Flucht, Fight or Fly, die Energie abbauen. Die Energie kann aber beim Vortragen, Präsentieren nicht mit Kampf oder Flucht abgebaut werden. Klar, Sie könnten fliehen und Sie könnten Ihr Publikum erschlagen, aber so wollen Sie die Situation nicht lösen. Deswegen sind wir vollgepumpt mit einer Art fehlgeleiteten Energie. Die Amerikaner sagen auch Misdirected Energy und dies sorgt genau dafür, dass wir zittern, weil die Energie will raus, sie kann aber momentan erstmal nicht raus. Wir zittern mit der Muskulatur. Parallel bekommen wir oft Probleme mit dem Atmen in einer Lampenfiebersituation. Die Lunge wird auch von Muskeln geführt. Wenn diese Muskeln durch die Grundanspannung, die erhöht ist beim Lampenfieber, wenn die Lunge nicht mehr ganz so tief und locker benutzt werden kann, dann können wir den Blasebalg Lunge nicht mehr voll nutzen, sondern wir nutzen ihn nur noch oberflächlich, dafür aber schneller. Aus einem tiefen, langsamen, entspannten Atmen wird ein oberflächliches, schnelles, hechelndes Atmen. Und das macht uns oft Probleme. Also die Anspannung der Muskulatur führt oft zu einem Flachatmen, zu einem Angsthecheln. Was wir auch oft kennen, ich kenne es persönlich auch ganz gut, bei großem Publikum vor allem, dass die Stimme sich verändert. Die Stimme ist dünner, piepsiger, comicartiger in Lampenfiebersituationen. Auch die Stimmbänder werden von Muskeln geführt. Und wenn alle Muskeln angespannt sind, erhöht angespannt sind im Körper, liegen die Stimmbänder nicht mehr so locker und rund und voll nebeneinander, sondern sind angespannt. Die Stimme wird dadurch höher, dünner, piepsiger, droht abzureißen, wirkt trockener und bekommt einen comicartigen Charakter. Also auch die veränderte Stimme hat was damit zu tun, dass die Muskeln im Körper erhöht angespannt sind über dieses Fight-or-Fly-Syndrom. Parallel, wissen wir ja, liegen vier Dinge auf Eis. Dass die sexuelle Erregbarkeit auf Eis liegt, damit können wir gut leben in der Lampenfiebersituation. Dass unsere Verdauung auf Eis liegt, damit können wir auch gut leben. Dass unser Hungertrieb auf Eis liegt, auch damit können wir gut leben. Was uns ein bisschen Sorgen macht beim Lampenfieber, ist die komplexe Denkfähigkeit. Denn die Natur hat ja genau dieses komplizierte, komplexe Denken auch auf Eis gelegt. Das bedeutet, das, was uns vorher völlig klar war als roter Faden, ist während dem Präsentieren vielleicht gar kein roter Faden mehr. Der rote Faden wird blassrosa. Der zerbröselt uns möglicherweise. Und genau das kann uns dann wiederum Probleme machen beim Thema Lampenfieber. Wir sehen also, dass das Lampenfieber, und das kann schon mal ein bisschen trösten, ein völlig normaler Prozess ist. Ein Prozess ist, der zum Großteil aus dem biologisch-medizinischen zu begründen ist. Und ein Prozess ist, der von der Natur auch wirklich so gedacht war. Das kann uns ein bisschen trösten, aber es wird uns nicht völlig trösten. Deswegen sollten wir uns überlegen, wie man denn mit dem Lampenfieber letztendlich umgeht, um diesen Ablauf auch irgendwo zu knacken. Denn die Gefahr, die besteht, ist, dass wir regelrecht einen Teufelskreis, so eine Art Teufelskreis des Lampenfiebers entstehen lassen. Der Teufelskreis würde nämlich so aussehen, und ich kenne viele Seminarteilnehmer, die genau in diesem Teufelskreis sich befindend bei uns in ein Seminar kommen. Sie haben keine Erfahrung bisher sammeln können beim Vortragen und Präsentieren. Weil sie keine Erfahrung gesammelt haben, nehmen sie das Vortragen und Präsentieren natürlich auch als Bedrohung wahr. Dinge, die man nicht kennt, sind immer bedrohlich. Und diese Bedrohung, und da sind wir jetzt genau wieder beim Lampenfieber, ist der Reiz, der dann das Lampenfieber auslöst über dieses Fight-or-Fly-Syndrom. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn man genau in diesem Lampenfieber drin ist, ist natürlich auch die, dass man da eher mal scheitern kann, als wenn man sehr ruhig in eine Präsentation, in einen Vortrag reingeht. Wenn man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zum Scheitern hat, hat man meistens auch in der Realität eher mal einen Redemisserfolg, einen Präsentationsmisserfolg. Und genau der kann natürlich wieder dazu führen, dass man vermeidet, in Zukunft aufzutreten. Und dieses Vermeiden des Auftretens vor Publikum führt wieder dazu, dass wir keine Erfahrung haben, und das steigert wieder das Lampenfieber und das wiederum die Bedrohlichkeit und das wiederum die Gefahr zu scheitern. Und auch in der Realität wird ein Scheitern öfters auftreten, und genau so potenziert sich der Teufelskreis fort. Der Nachteil bei einem Teufelskreis: er trägt sich selbst. Der Vorteil bei einem Teufelskreis: wenn man ihn einmal an einer Stelle knackt, kann man ihn oft grundlegend mit einem Knack aufbrechen. Und tatsächlich, es gibt Tipps und Tricks, wie man mit Lampenfieber umgehen kann. Nachdem ich heute Ihnen gezeigt habe, was Lampenfieber ist und meine Grundbotschaft lautet, es ist ein normaler Prozess, möchte ich Ihnen nächstes Mal zeigen, wie man systematisch damit umgehen kann. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es gibt da mehrere Tipps und Tricks. Sie werden nicht alle umsetzen wollen, Sie werden auch nicht alle brauchen. 2 bis 3 von diesen Tipps und Tricks, die ich Ihnen nächstes Mal geben möchte, helfen Ihnen schon meistens aus meiner Erfahrung recht gut, um das Lampenfieber grundlegend zu knacken. Ich habe schon über 1000 Präsentationsseminare durchgeführt, habe auch Seminarteilnehmer schon oft gehabt, bis zur Vorstandsebene, die vor allem auch wegen dem Thema Lampenfieber in so ein Training oder Einzelcoaching reingegangen sind. Und man kann tatsächlich sehr gut mit der Situation umgehen. Und genau das wird beim nächsten Podcast, die Zeit des heutigen Podcasts ist es auch gerade wiederum vorbei, beim nächsten Podcast das Thema sein: wie gehe ich mit Lampenfieber um? Wir bauen also dann darauf auf dem heutigen Podcast. Wir wissen ja jetzt schon, was Lampenfieber ist. Das ist eine wichtige Voraussetzung für den nächsten Podcast. Wir sehen uns bald wieder. bis zum nächsten Podcast. Wenn Sie Fragen, Ideen, Anregungen zu den Podcasts der Reihe Das Abenteuer präsentieren haben, können Sie mir eine E-Mail schicken unter der Adresse peter.mohr@dasabenteuerleben.de, peter.mohr, Mohr mit H, @dasabenteuerleben.de. Und wenn Sie Informationen haben möchten über diese Reihe, dann können Sie auch schauen unter www.das-abenteuer-präsentieren.de. Informationen zum gesamten Portal finden Sie unter www.dasabenteuerleben.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Bis bald.